immer eine ganz große traditionelle Rolle gespielt und in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und also vorweg, bevor ich damit an meinen Steppen beginne, denke ich beispielsweise an das Wort von Konfuzius. Wissen Sie, dann in seinem sehr bekannten Buch Spruch Lü hat er angefangen mit einem Wort, heißt Lernen. Lernen und das Gelernte wiederholt zu üben, ist das nicht eine Freude? Aber übrigens, wir wissen auch, dass Lernen, natürlich, dass das Lernen das Ziel ist, um Wissen zu haben. Aber bei Konfuzius ist das Ziel des Wissenserwerbens, um eine vollkommene Persönlichkeit zu sein. Um dann Respekt zu haben vor anderen und auch dadurch Respekt von anderen zu bekommen. Und das also wollte ich dann vorweg schicken, was dann Wissen für die Tradition uns, für uns Chinesen dann bedeutet. Nun möchte ich ja auch Wissen, also diesen Begriff auch im Kontext von China, von modernen China dann etwas auch darstellen. Und wie gesagt, also Wissen hat immer so eine wichtige Rolle gespielt, aber insbesondere in den letzten 3 Jahrzehnten. Und wie wir auch heute gehört haben, egal, gleich ob hier die Meinung oder da andere Meinung da vertreten worden war, aber alle sind in einem Punkt einig, dass China in den letzten Jahrzehnten sich sehr schnell entwickelt hat. Und sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch im Bereich der Gesellschaft. Und dabei, in diesem Prozess, war und ist und bleibt Wissen, also Faktor Wissen, von grundsätzlicher Bedeutung. Aber um kurz zu sein, also ich habe
ganz kurz, das ist jetzt Xiang Fang, der Botschafter Chinas in Deutschland, der einen Vortrag hält, im Grunde über den Wissensbegriff, der sich verändert. Ja, und der Artikel, an dem Beiling jetzt auch noch arbeitet, der auch heute noch übersetzt werden muss, der erscheint am Freitag in der FAZ. Und das ist auch eine Beschreibung oder eine Kritik dann auch des Symposiums, das letztes Wochenende stattgefunden hat.
Und in diesem Entwicklungsprozess in den letzten 3 Jahrzehnten, glaube ich, also meines Erachtens, hat China 2 Herausforderungslinien, also viele unzählige Herausforderungen hat China. Also der Premierminister und der Ort haben mal gesagt, also China hat 1,3 Milliarden Menschen. Also wenn ein ganz winziges Problem da ist und das noch also mal 1,3 Millionen Menschen, das ist ein enormes Problem, nicht wahr? Aber insgesamt meines Erachtens 2 Herausforderungslinien. A. Wie China die Harmonie, die Balance zwischen der Menschen und der Natur also realisieren kann. Also das heißt eine Balance zwischen den Menschen und der Natur. Die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist eine Balance zwischen den Menschen und der Menschen. Insbesondere in einer Zeit der Globalisierung ist China sehr tiefgreifend beteiligt an dem Weltgeschehen. Das heißt also, Balance zwischen Menschen und den Menschen, nicht nur unter uns Chinesen, sondern auch da über die Grenze hinaus. Also das heißt also eine globale, interkulturelle Kompetenz der Menschen. Also diese 2 Herausforderungslinien, würde ich sagen. Für die erste Herausforderungslinie, nämlich also die Balance zwischen der Menschen und der Natur, da neige ich dazu, er spielt Faktor Wissenschaft und Technologie die Hauptrolle, also Technologie. Und in diesem Bereich, vor allem dann, hat China also seinen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten sehr viel dazu verdanken, der Strategie der Aufwärtsentwicklung des Landes durch die Entwicklung der Wissenschaft und Technologie. Beispielsweise dieser staatlich auch definierte und durchgesetzte Strategie der Innovation auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite ist auch so die Aufwärtsentwicklung des Landes durch die verstärkte Entwicklung der humanen Ressourcen, das ist die Bildung. Und in diesen Bereichen, ich habe auch Rechte zu sagen, hat China große Fortschritte gemacht. Und beispielsweise, also da gibt es viele, viele Beweise dafür auch. Also jeder sagt, China ist eine große Exportnation. Denken wir mal dann zurück. Vor 20 Jahren oder 30 Jahren, da machte der Export von Agrarbekleidungsprodukten noch einen enormen Löwenanteil an dem Gesamtexportvolumen. Aber heutzutage ist dieser Anteil sich auf das Kleinste reduziert, wobei China jetzt mehrheitlich überwiegend Produkte und Waren im Bereich der Technologie, der Hightech exportiert. Und das Ziel ist auch dann im kommenden Jahr beispielsweise also Investment in die Forschung noch weiter zu steigen auf 2% und bis zum Jahr 2020 auf 2,5% im Bereich der Forschung und Innovation. Bildung, da ist dieser Schritt noch enorm. Ich weiß also, sowohl in China als auch in die anderen Länder, da gab es ganz, ganz gespalte Meinungen über Bildungspolitik. Ich meine, auch in China ist es eine große Debatte. Aber ich denke beispielsweise an meine Hochschulzeit. Als ich da 1980 studierte, da konnten nur etwa 3% meiner Altersgenossen sozusagen studieren. Und diejenigen, die da an einer nationalen Schlüsseluniversität studieren konnten, machten maximal so 1,5%. Das ist ein winziger Prozentsatz. Was heute? Heute können 25% eines Jahrgangs studieren. Das ist ein enormer, enormer Fortschritt. Auch das ist unser Punkt. Basis für die humanen Ressourcen für Weiterentwicklung des Landes. Aber was soll ich dann sagen mit diesen zwei Entwicklungen? Meine Damen und Herren, China ist bestrebt, eine harmonische Gesellschaft zu realisieren. Harmonische Gesellschaft, das heißt auch in der Wachstumsstrategie, also der Modus so zu ändern, dass in der Vergangenheit vor allem da ein Wachstum sehr basiert auf intensiven Energie- und Rohstoffverbrauch und auf Kosten auch der Umwelt. Und auch sehr basiert auf billige Produktkräfte. Und das Problem also wurde auch heute da schon diskutiert, angesprochen, Umweltprobleme und andere. Das kann nicht nachhaltig sein. Und daher dann durch die Innovation zu erreichen, ein Wachstum hauptsächlich basiert auf Innovationstechnologie. Und das ist nämlich also die Strategie, wir wissen. Und in diesem Sinne auch dann ist China jetzt mit allen Kräften bestrebt, die Strategie für ein Land der Innovation zu erreichen. Also das wollte ich, also Innovation, Wissen ist kein Selbstzweck. Also das wollte ich auch dann im China-Kontext sagen. Dann möchte ich aber zu einem globalen, wie viel Zeit habt ihr? Entschuldigung, ich habe nur noch einen Punkt. Ja, das ist gut. Nun, da wollte ich aber dieses Thema etwas dann in einem globalen Kontext ansprechen. Das heißt also, Herr Professor Pan hat auch gesagt, viele Länder haben, also nicht nur China hat eine Strategie der Innovation, sondern viele Länder haben das. Und wir hören auch, Wissen ist heute eine sehr wichtige strategische Ressource für ein Land. So wie das Land für die Agrargesellschaft oder Kapital für die Industriegesellschaft. Und Wissen ist unser Haus. Ist eine Strategie für eine Wissensgesellschaft. Und ich lese auch, auch viele Papiere, Strategiepapiere von unterschiedlichen Regierungen in Europa, aber hier in Deutschland. Und vieles wurde auch behauptet, wer da die Strategieressourcen Wissen hat und hat auch so einen Vorteil in der internationalen Konkurrenz. Meine Damen und Herren, es ist nicht zu wenig, Wissen so zu reduzieren auf nur Technologie, auf die Innovation. Ich möchte noch einmal erinnern an das Wissen, an das Lernen von Konfuzius. Das Lernen ist nicht nur, um die Technologie zu haben, sondern wirklich auch, um Menschen zu verstehen, um eine vollkommenere Persönlichkeit zu werden. Nicht wahr? Noch einmal da am Konfuzius. Einmal da passiert ein Brand. Also da hat Konfuzius gefragt, ist jemand verletzt? Also Menschen immer am Herzen zu haben. Also wenn Wissen nur Selbstzweck ist, so wie wir sehen, da könnte Wissen oder Wissensgesellschaft bald zu einer neuen Ideologie werden. Wissen darf nicht auch zu einer Machtressource werden. Auch in der Zeit von einer Wissensgesellschaft. Und was will ich damit sagen, meine Damen und Herren? Viele Aussagen möchten dann so formuliert werden. In einer Zeit der Gesellschaft ist es von grundsätzlicher Bedeutungsstrategie für jedes Land, Wissen A zu erwerben, B zu erhalten, C auszubauen, um dann hier eine internationale Konkurrenz die Oberhand zu gewinnen. Ich habe meine Befürchtung, wo kann so was da hinzufügen? Wir, mindestens ich, habe heute auch erlebt, wenn wir über uns selbst, über die Menschen der anderen Nation, der anderen Kultur, nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie kann so eine Wissensgesellschaft aufgebaut werden. Daher ist das Wissen für mich nicht Selbstzweck. Wir wollen Wissen, um Menschen zu respektieren, um ein gemeinsames Zusammensein der Menschen, alle Kulturkreise zu genießen. Herzlichen Dank.
Ja, das war der Vortrag von Herrn Chiang Fang von der Botschaft in China. China ist in Deutschland. Und er hat im Grunde über die Wissensgesellschaft gesprochen, den Begriff des Wissens, aber angereichert jeweils mit Anekdoten zu Konfuzius und auch in der Diskussion Goethe und Beethoven. Anekdoten, die zeigen, dass es bis es zu einer Wissensgesellschaft in China kommen wird, die bestimmt in Teilen schon besteht. Aber bis es zu einer kommen wird, die basiert ist auf Reflexion und Interpretation, wird es noch sehr lange dauern. Wenn ich jetzt nochmal auf den Artikel zurückkommen kann, da möchte ich eigentlich den Schluss nochmal zitieren. Der Artikel in der Rundschau, Frankfurter Rundschau von heute, 16. September. Und zwar geht es da auch wieder um die Frankfurter Buchmesse im Umgang mit Chinas Offiziellen, in dem sie Besserung lobt. Und da sagen sie hier in der Zeitung, am Nachmittag nach einer Aufsichtsratssitzung meldet sich Jürgen Boos endlich selbst zu Wort. Der von den Kritikern erhobene Vorwurf der Zensur sei abwegig, schreibt er in einem offenen Brief. Die Buchmesse stelle vielmehr einen Marktplatz der Freiheit dar. Die Struktur von 7.000 Verlagen, 2.900 Veranstaltungen und 10.000 Journalisten stelle sicher, dass Zensur nicht stattfindet. Das Symposium vom Wochenende habe bestätigt, dass es nicht einfach sei, den Dialog zu ermöglichen. Der Dialog sei jedoch der richtige und einzige Weg. Das Verhalten von Ripken, den Autoren Dai Jing und Bei Ling, eine Alternative zum öffentlichen Auftritt auf dem Symposium nahezulegen, sei falsch gewesen. Dafür habe er sich, so Boos, bei den Autoren und der Öffentlichkeit entschuldigt. Boos nennt das Symposium einen Testlauf. Es habe ihm persönlich deutlich gemacht, die Frankfurter Buchmesse hat mit dem Ehrengast China eine Gratwanderung vor sich, die Standhaftigkeit erfordert. Die Buchmesse wolle eine Plattform schaffen für die verschiedensten, auch extremen Standpunkte und so den Dialog ermöglichen. Das erzeuge Druck von allen Seiten, dem wir nicht nachgeben dürfen, so der Direktor. Boos wendet sich dann direkt an die chinesische Seite. Der Eklat am Wochenende war nur der Anfang einer demokratischen Auseinandersetzung, die auf den Ehrengast China zukommt. Die Frankfurter Buchmesse bietet zwar keine Belehrung in Demokratie, sie sei aber gelebte Demokratie. Der Direktor nennt das die Spielregeln der Frankfurter Buchmesse.
Found my own. start to roll. Vanity and time will rape my soul. Burn it up again. Found my only friend. Burn it up again.
Ja, hier haben wir jetzt noch die Sendung zu China, Symposium Wahrnehmung und Wirklichkeit. Beling war hier im Studio oder ist immer noch da und schreibt seinen Artikel. Xu Liu ist auch noch da, mit wem spreche ich gleich noch. Aber jetzt, bevor es weitergeht, geht es weiter mit einem Vortrag von Tilman Spengler, der auch an dem Symposium teilgenommen hat. Und er hat in dem Symposium Industrialisierung, gesellschaftlicher Wandel gesprochen. Und auch da ist es sehr interessant zu beobachten, dass es wieder losgeht mit einer Anekdote.
Ja, zunächst einmal zu dem Thema eingefallen, das ist die Literatur in der Krise. Und die Literatur in der Krise bedeutet ja immer den Literat in der Krise. Und diese Geschichte spielt in Peking und sie hat so viele Facetten, dass wir praktisch von der Produktpiraterei bis zu den Menschenrechten alles darin finden können. Es trug sich vor 2 Jahren etwa zu. Ich habe in Peking einen Fernsehfilm gedreht über einen deutschen Künstler, der sich dort in ein Krankenhaus begeben hat. Und das war ein sehr ernster Film. Und er schrie danach, dass zwischendrin ein paar Szenen vorkamen, die nicht sehr ernst waren, die das auflockerten. Man nennt das Zwischenschnitte, fast eine literarische Gattung. Und für diese Zwischenschnitte bin ich in die Nähe des Krankenhauses gefahren. Das war im Westen von Peking, eine kleine Stadt, die ihm bekannt ist, ein größeres Dorf, das ihm bekannt ist. Und ich fand auf der Straße plötzlich einen Straßenmusikanten, einen Bettler. Vielleicht, ich dachte, es ist ein Bettler, er spielte die Örtu auf die Kniegeige. Ganz dünner Mann und er sang sehr laut. Und während er sang, machte er den Mund auf und ich konnte feststellen, dass er 7 Goldzähne hatte. Riesige, herrliche Goldzähne. Das fand ich sehr bemerkenswert, aber noch viel bemerkenswerter war, was er sang. Er sang nämlich zu Irren den Choral Jesu, meine Freude. Machwerkeverzeichnis 231. Das ist nicht so ganz gewöhnlich, aber ich dachte, mit dem Kulturausschuss sind wir doch schon relativ weit vorgekommen. Gleichzeitig hatte die junge Frau, die die Kamera bewegte, eine andere Entdeckung gemacht. Und zwar, sie war zum ersten Mal in China etwas aufgeregt und sie verstand diese ganzen Chiffren der Straßen nicht, das Fremde. Und sie kam plötzlich zu mir gelaufen und sagte, ich habe da hinten einen großen roten Ballon gesehen. Einen herrlichen großen roten Ballon, ganz chinesisch. Und der hängt an einem Tor. Und es fahren dauernd Autos rein und raus. Und das ist so lebendig, diese Szene. Und eben dieser große rote Ballon in dieser grauen, grauen Stadt. Und sie hatten die Kamera schon aufgebaut. Und der große, große, schöne rote Ballon ging vor dem Tor, das zum Hauptquartier der 8. Armee führte. Es gibt nur Sachen, die können Sie in Peking machen, wenn Sie mutig sind. Und solche, die sollten Sie lassen. Das Filmen von Eingangstouren der 8. Armee gehört zu den Sachen, die Sie lassen können. Insbesondere, wenn Sie keine Genehmigung haben zum Drehen. Denn da geschieht Ihnen das Gleiche, was Sie in Deutschland machten, wenn Sie mit einem, wenn ein chinesisches Kamerateam vor ein deutsches Hauptquartier fährt und plötzlich anfängt zu drehen. Das hatte die Kollegin aber nicht richtig verstanden und sie hat auch nicht verstanden, warum sehr schnell viele Leute um uns herum waren, die alle erstaunlich gut bewaffnet waren und erstaunlich sportlich agierten, also außerordentlich eindrucksvolle Körpersprache an den Tag legten. Und dann sagte sie diesen Satz, und den kann ich deswegen immer nur noch mit einer gewissen Schwierigkeit hören, schon wieder eine Verletzung von Menschenrechten. Ich sage das deswegen, weil mir der Anlass dazu zu wichtig ist und weil wir mit diesem Thema eben bisweilen unseren Schinden untertreiben und weil wir uns die Umstände von Fall zu Fall genauer anschauen sollten, wie etwa in diesem Extremfall, wenn der rote Ballon vor einem großen Tor hängt, in dem viele Autos hin und her fahren. Ich erzähle diese Geschichte aber auch deswegen, weil ich gerne mit einer Anekdote anfangen wollte, weil das zu unserem Beruf eben als Schriftsteller gehört. Und weil ich glaube, dass die Zukunft, wenn wir an einer Kultur der wechselseitigen Verständigung arbeiten, dass dann diese Kultur nur daran bestehen kann, dass wir uns wechselseitig Geschichten erzählen. Und dieses Geschichtenerzählen meine ich nicht im Sinne, natürlich nicht im Sinne von Tausend und einer Nacht, obwohl auch das Märchen dazugehört, sondern ich meine das, weil die Geschichte eine individuelle Wahrheit, die Anekdote eine individuelle Wahrheit verkörpert, ein bisschen in dem Sinne, dass Moyen vorhin gerade gesagt hat, wir müssen können nur von dem erzählen, was uns selber bewegt. Ich sage das auch ein bisschen in dem Hinblick auf etwas anderes. Wir haben ja eine Tradition, uns gegenseitig ein wenig zu klassifizieren. Also wir haben keine direkte Not an großen gesellschaftstheoretischen, soziologischen Kategorien. Die chinesischen Freunde wissen, wovon ich rede und wir Deutsche wissen auch, wovon ich rede. Wir hatten in der chinesischen Entwicklungsgeschichte die Schwierigkeiten, eine ordentliche Feudalzeit zu finden und auch mit den Anfängen und den Frühsprossen des Kapitalismus war es nie so ganz leicht. Und all diese anderen topfschweren Begriffe des Marxismus machten das Verstehen einer anderen Gesellschaft nicht leicht. Das ging uns in unserer Gesellschaft, wenn wir es ehrlich sind, natürlich nicht anders. Und mein Gedanke ist eben, dass die Waffe der Anekdote der Geschichte, des Erzählens, die ihre eigene Logik hat, dass dieses das Einzige ist, womit wir als Schriftsteller uns vor diesen großen, großen Zementblöcken der Systematisierung retten können. Ich kann dazu ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob alle meine chinesischen Zuhörer wissen, warum sie gelb sind. Die Frage, warum der Chinese gelb ist, ist eine selten gestellte, aber hermeneutische, außerordentlich wichtige Frage. Ich sehe nicht Zustimmung, dass das Wissen sehr weit verbreitet ist. Der Chinese ist noch nicht lange gelb. Im Verlauf zu ihrer Geschichte sind sie erst seit kurzer Zeit gelb. Als 1508 Kaiser Maximilian einen Boten ausschickte nach Lissabon, wo der Verkehr mit China stattfand, als 1508 der Kaiser dort einen Gesandten hinschickte, um zu fragen, wie sehen denn die Chinesen aus, kam dieser Gesandte zurück zum Hof nach Wien und sagte ziemlich wörtlich, die Chinesen sind von einer Hautfarbe so weiß wie ihr Porzellan, von artigen Manieren und ihr Staatswesen ist vorzüglich geordnet. Wie er das durch bloße Anschauung erfunden hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist seit dieser Zeit, das ganze 16. Jahrhundert, ist der Chinese weiß. Im 17. Jahrhundert ist der Chinese immer noch weiß. Die Farbe verliert der Chinese erst mit Linnaeus, dem großen Botanisten Linnaeus, denn nachdem er die Tiere qualifiziert hat, in ein System gebracht hatte und die Pflanzen in ein System gebracht hatte, notwendigerweise auch noch die Menschen in ein System bringen musste. Und da gab es aus Gründen, die mit Aristoteles zusammenhängen, gab es nur 5 Möglichkeiten. Und auf diese Weise sind Sie, verehrte chinesische Freunde, gelb geworden. Es war sozusagen eine Systematisierung aus der Botanik heraus. Und das kann man immer wieder ändern. Das Thema heißt, dazu noch etwas zu sagen. Das Thema heißt Rolle der Literatur und die Gefahr. Und ich will dazu, wollte hier nur zwei ein bisschen anknüpfen an das, was Herr Moyen gesagt hat, noch 2 Sätze sagen. Es ist ja in der Tat, es gibt den einen Bereich der Bedrohtheit der Literatur durch politische Zensur, die in meinen Augen meistens Unfug anstellt, aber das will ich hier nicht zum Thema machen. Es gibt aber natürlich die andere Form von Beeinflussung der Literatur, durch das, was man Moden nennt oder das, was man Verkaufserfolge nennt. Und das rückt den Gedanken der Weltliteratur heutzutage in so ein ganz merkwürdiges Licht. Es ist ja nämlich so, dass Sie, wenn Sie in Frankfurt oder in Beijing oder in Shanghai oder in Tokio auf dem Flughafen an ein Buchregal treten, dann finden Sie praktisch überall dieselben Titel oder die gleichen Titel. Und das kann nicht der Gedanke von Weltliteratur sein. Das heißt, der Gedanke von Weltliteratur ist gleichzeitig höher und tiefer anzusiedeln. Und da kommen wir auf eine gewisse Schwierigkeit. Wie verhindern wir es eigentlich, dass wir uns in dieser Literatur sozusagen immer ähnlicher werden? Warum möchte ich dann noch einen Aufsatz von einem chinesischen Kollegen lernen, wenn er so klingt, als könnte ich den selber auch geschrieben haben, nur nicht so gut? Das heißt, wir müssen uns fragen, wie wir dieses wertvolle Gut der Differenzierung, der kulturellen Differenzierung bewahren können in einer Kultur, die altmodisch gesprochen immer breiter und flacher wird. Und das ist natürlich eine Frage, die wir in diesem Fall, weil wir aufrechte und mutige Menschen sind, die wir an uns selber als Autoren stellen müssen. Und ich halte nichts davon, oh Gott, jetzt habe ich meine Zeit überschritten, ich halte nichts von den Urteilen auch meiner sinologischen Kollegen, die sich glauben anmaßen zu können, über die Literatur eines anderen Landes sozusagen global abfällig zu reden. Das ist eine Form des wiederkehrenden Wilhelminismus, die ich nicht sonderlich gutiere. Es gibt natürlich die andere Form der Kritik, die dann aber noch etwas glänzender vorgetragen worden ist. Ich erinnere mich an eine sehr kurze Literaturgeschichte von Lucien. Und Lucien hat dann mal irgendwie geschrieben über die Geschichte des 19. Jahrhunderts, die letzten 2 Jahrzehnte oder vielleicht sogar das 19. Jahrhundert, Und er hat da, wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt er folgendes: Pony Shiryusha, die Wunsche, für Rianchi war. Zu Udo, jeder schöne Kühe. Das heißt für unsere deutschen Freunde, was die Literatur des 19. Jahrhunderts angeht, man kann sie lesen, das muss aber nicht sein.
Wir sprechen gleich noch. Das war jetzt Tilman Spengler hier, der über Weltliteratur gesprochen hat. Jetzt hören wir noch kurz ein Stück und haben gleich nochmal einen Abschlusssatz von Behling. Eine Sekunde. Yeah, Billing, it's really nice. It's really a busy time.
Yeah.
You are the most hunted writer from journalists, but last word about to say goodbye. What's your wish for literature and world literature? There's so much talking about it, but what's your opinion?
I say it's a Frank Book Affair. It's most important world literature table. It's a round table. They show all different countries' literature. So that means the most important things, it's literature through Frankfurt Book Affair or lots of different countries' book affair. I'm not only writer, I'm also publisher. So can through this this public space, can get more and more personal, independent, deep, and beautiful voice. That's most important. Yeah, through our reading, through our reading from book, through our think, through it's a great writer and great literature. We life may be more full, not too empty, yeah, not too commercial. As I prefer. So that's why I think so. Lots of different book affair. With biggest book affair, Frankfurt Book Affair, could we do more and more things for human being?
Yeah, thank you very much. Yeah, thanks for coming and see you in October at the book fair.
Okay, thank you. Yeah, I'll be back.
Bye.
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 Passing.
Ja, schön.
Ja, Felicia.
Ja, jetzt durch China bist du, als Gastland der Buchmesse, bist du ja auch etwas im Stress, weil es doch einige Sachen gibt, auch eine Ausstellung, an der du teilnimmst, Double Happiness, ja. Und dann eine Buchpräsentation. Und dann hast du auch vor, während der Buchmesse Fische zu befreien.
Ja, genau. Es ist eine Aktion, also Performance. Es steht in einer offiziellen Webseite vom Buchmesse Anfang Oktober bis Eröffnung Buchmessers. Aber eigentlich, also ich habe festgelegt, von 7. bis zu 9. jeden Morgen um 8 Uhr. Und direkt am Main und die Brücke, wie heißt die Brücke?
Untermainbrücke.
Untermainbrücke vor Städtemuseum, oder?
Ja, da gibt es einmal den Holbeinsteg und die Untermainbrücke.
Okay, wahrscheinlich Untermainbrücke und nach 12. bis 14. Oktober, also jeden Morgen um 8 Uhr, wird ein Goldfisch befreit.
Wenn er den Sturz überlebt von der Brücke.
Ja, vielleicht direkt am Main. Ich werfe auch nicht von Brücke.
Ja, vielleicht direkt am Main, ja.
Ja, und 10. und 11. in Großkappen mache ich auch.
Die, wohin willst du dann den Fisch werfen?
Ja, in den Teich.
Okay, also das ist gut zu wissen, weil dann müssen wir da auch irgendwie einen Teich bauen. Also weil der andere Teich hat irgendwie Karpfen und diese Karpfen sollen sich nicht mit den Goldfischen vermischen.
Okay.
Es könnte auch sein, dass sich Angler beschweren, wenn man in den Main Goldfische wirft.
Ja.
Ja, weil die Goldfische und die Karpfen und die Barsche vermischen sich mit den Goldfischen. Mhm. Und dann schmeckt das der Fisch nicht mehr gut.
Okay, wow.
Ja, aber wir können einen künstlichen Teich schaffen und sehen, ob die Fische überleben.
Das ist künstliche Freiheit.
Ja, künstliche Freiheit. Oder wir lassen die in die Nidder.
Nee, natürlich, also es gehört alles dazu, ich finde. Und ja, sowas ist flexibel eigentlich. Also wegen Veränderung und würde die Aktion auch sich verändern. Es ist normal, finde ich. Also ich habe so vorgeschlagen und um zu realisieren, also ja, gibt es wahrscheinlich ein bisschen Änderung.
Mhm. Ja, aber das ist ja kein Problem, hoffe ich.
Ja.
Ja, aber machst du noch etwas anderes außer Fische befreien?
Nee. Ja, ich mache auch ein Kochbuch mit diesem, heißt Pasteten. Der Autor ist Daniel Birnbaum.
Charlotte Birnbaum.
Charlotte Birnbaum. Charlotte Daniel Birnbaum. Nein, Charlotte Birnbaum. Und Professor Christa Nehr hat Zeichnung für das Buch gemacht. Und ich bin
für du machst die Pastete.
Skulptur für Bühnen, also für Präsentationsraum zuständig. Es ist in Städterschule. Diese Buchpräsentation ist auch am 14. in Städterschule.
Ja.
Ja.
Ah, das ist am gleichen Tag. Und falls EBW bis dahin wieder gesund ist, dann hat er auch in München eine Ausstellungseröffnung.
Ja. Auch am 14.
Oh. Dann überschneidet sich das. Ja. Im Haus der Kunst, ja.
Soll ich über meine Ausstellung in Kunstverein sagen?
Ja, genau. Das ist noch im Römer, in der U-Bahn-Station.
In Kunstverein gibt es jetzt einen neuen Kunstprojektraum. Es ist direkt ein Unterausgang von Römer U-Bahn-Station.
Ja.
Der Projektraum heißt Other, ja,
Other.
English Word, Other.
Ja.
Anderes. Und ja, meine Ausstellung heißt, ist Body Building eine Kunst?
Und wie bitte?
Ist Body Bodybuilding.
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 Okay, und das ist Kunst. Eine Kunst. Oh.
Ein Rauminstallation. Ja, es ist noch bis 19. September zu sehen. Also noch, ja, Ende dieser Woche.
Okay.
Willkommen.
Ja.
Du hast auch nicht gesehen.
Ich gehe da jetzt auf jeden Fall hin. Ah, ich habe jetzt gerade gesehen, LBW, die Eröffnung im Haus der Kunst in München ist am 12. Oktober.
Ja?
Also am 11.
Okay.
Am Sonntag.
Okay. Selber Tag.
Nee, wir sind Samstag.
Ah,
und okay. Dann ist gleichzeitig die Konferenz zur Avantgarde in China. Da kann man sich ja auch noch anmelden über das Kulturportal.
Und
Scenes and Roads.
Und jetzt hast du schon festgelegt, wie viele Künstler aus China kommen?
Sechs.
Sechs?
Ja. Ni Jun, Huang Hei, Gao Shen.
Gao Brothers.
Ja, einer der Gao Brothers. Gao Shen, ja. Und Shu Qia, Shu Tao. Und Hu Xiangxiang.
Ja. Wie viel von Guangzhou und wie viel von Shenzhen und wie viel von Peking?
Drei von Guangzhou,
ja.
Zwei von Peking.
Und einer von Frankfurt.
Einer von Shanghai, einer von Frankfurt. Ja, du bist, es sind mehr Künstler, die arbeiten, die wir zeigen, auch noch Videoarbeiten, aber jemand wie Shu Zhen, Shu Shen, fliegt nicht. Deshalb kann er nicht kommen. Shang-Yan Li schickt ein Bild. Double Happiness. Aber jetzt sind wir irgendwie im Grunde am Ende der Sendung, sehe ich gerade. Okay, das kann man nachlesen dann auf der Webseite von Leonhard, die Kulturprojekte. Und dann auch auf meiner Webseite, fee.org, gibt es auch einen Download. Ja, und wir sehen mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit der Buchmesse und dem Gastland China.
Ja, ich habe zu wenig Ahnung von Politik. Deswegen, ich kann darüber wenig sagen, aber... Kunst.
Kunst. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Und dann, ja, sprechen wir. Okay, bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Felix Herrschaft. Stars will take their shine away. Never fear.